Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann, so lebendig. Ihr werdet dann am Sonntag ein bisschen mehr hören über die Zeit, wo der Herr mich so ganz auf die Seite genommen hat. Aber ich bin richtig froh, bei euch sein zu dürfen. Vater, und so danke ich dir, dass wir dich anbeten durften. Dich, Jesus, groß machen durften als ein Löwe von Juda. Ich danke dir für den Chor deiner Engel, der mit uns gesungen hat, als wir dich, Vater, angebetet haben, dich gelobt und gepriesen haben. Heiße dich willkommen, Heiliger Geist, dass du das Wort übernimmst und dass ich keine eigenen Worte weitergebe, sondern die Worte, die du möchtest, dass ich sie heute Abend rede. Ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen und ich danke dir, dass du uns auch Konzentration gibst, dass wir nicht nur mit dem Verstand und mit den Ohren hören, sondern auch mit dem Herzen. Und ich preise dich für das Vorrecht, dein Wort weitersagen zu dürfen. Amen. Ihr kennt ja hier unser Thema. Es geht um die Geisterunterscheidung. Es sind jetzt nahezu 40 Jahre her, dass ich zum ersten Mal auf diese Gabe gestoßen bin. Ich wusste zwar in der Theorie, dass es diese Gabe gibt, aber ich dachte, naja, ich kannte niemand, der diese Gabe hatte. Wir waren erst ein paar Teenager zusammen. Vor allen Dingen Teenager-Mädchen. Das war interessant und da war ich natürlich froh, dass auch eine ältere, reife Frau da war, die sich ein bisschen gekümmert hat um diese Teenager-Mädchen. Aber irgendwo hatte ich so ein seltsames Gefühl. Und dann hatte diese ältere Frau, die war verheiratet, hatte auch eigene Kinder, dass wir irgendeine alte Mühle kaufen sollten. Da dachte ich, das war recht teuer, auch zu dieser Zeit, ich weiß nicht, eine halbe Million damals D-Mark oder so, hätte das mindestens gekostet. Und wir waren eine Gruppe von 10 Leuten. Der Geist Gottes wurde ausgegossen, wir waren begeistert. Aber ich dachte, irgendwo stimmt etwas nicht. Ja, das ist der Eindruck des Herrn. Und diese Frau wurde auch gleich aktiv, ist zu dem Bürgermeister gegangen, hat vorgesprochen, ja, da ist eine Gruppe, die hat ein Interesse, dieses alte Gebäude, 500 Jahre alt, zu kaufen oder noch älter eigentlich. Und ich merkte, es stimmt was nicht. Und dann kam ein oder zwei von diesen Teenager-Mädchen auf mich zu und sagte, hey, die Frau, die spricht anders, wenn du dabei bist, als wenn du nicht dabei bist. Da ist ein Unterschied da mit dem Reden. Irgendetwas gefällt uns an dieser Frau nicht. Und da merkten wir, dass die Gabe der Geisterunterscheidung funktionierte. Bei einigen dieser Teenager-Mädchen und auch bei mir. Es gab dann noch mehr Probleme, nämlich als ich mich nicht auf diesen Deal eingelassen hatte und später hat die Frau auch unsere Gruppe verlassen, nachdem sie eine Prophetie gebracht hat, die wirklich, wir sagen, Kraut und Rüben war. Also war es ziemlich schwierig und hat eher mehr Durcheinander ausgelöst. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Ich weiß nicht, ob die Frau heute noch im Glauben war, aber soweit ich mitbekommen habe, ging dann auch die Ehe noch kaputt und andere Dinge. Warum erzähle ich das? Eine kleine Gruppe, vielleicht von höchstens 10 Leute. Und schon kam hier ein falscher Geist rein. Und wenn wir uns auf diese Dinge eingelassen hatten, dann das wäre absolut das Aus gewesen für uns. Dann wäre nie eine Gemeinde, viele Gemeinden entstanden und alles, was der Herr durch uns tun wollte. Also die Gabe der Geisterunterscheidung ist unwahrscheinlich wichtig. Und es kann sein, dass die Gabe schon in dir ist und du weißt es gar nicht. So war es bei mir auch. Niemand sagte mir, dass ich die Unterscheidung hätte. Niemand sagte mir, dass diese Mädchen, es waren glaube ich zwei junge Mädchen, ich weiß auch nicht mehr genau, wer das war, dass die Gabe funktioniert. Aber es kommen Zeiten, das ist wichtig. Sein oder nicht sein, dass du den falschen Weg einschlägst. Aber du sagst, was soll ich jetzt machen, wenn ich aber diese Gabe nicht habe? Soll ich jetzt so lang beten, bis ich die Gabe habe? Die gute Nachricht ist, du hast die Geisterunterscheidung, auch wenn du nicht eine spezielle Gabe dafür hast. Ja, wie kommt denn sowas? Ja, indem wir auf das Wort Gottes achten. Jesus sagt in Matthäus 24, ich lese nur einige Verse, Vers 4 und 5 und 11 und 24. Jesus sagt, bevor ich wiederkomme, werden viele falsche Propheten kommen. Es werden falsche Retter kommen, Messiasse werden kommen und die wollen euch verführen. Verführung allein, da könnte ich ein ganzes Wochenende schon mitmachen und dann hätte ich ja immer noch nicht alles, weil laufend neue Verführungen der Lehre, ihr hört das auch hier, weil die auf euch zukommen. Und dort heißt es also Matthäus 24, 4 und 5, gebt acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias, damit sie viele verführen. Vers 11, viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Und der Vers 24, denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten auftreten, die werden sich durch große Zeichen und Wundertaten ausweisen und würden sogar die Auserwählten verführen, wenn sie könnten. Wir sind in einer Zeit von Verführung und da möchte ich nicht stärker drauf eingehen, weil die Verführung ist so subtil. Neue Theologen, die bekommen immer wieder neue Eindrücke und da gäbe es jetzt viel, viel Beispiele zu sagen der Verführung. Auf das möchte ich nicht eingehen. Aber ich frage euch, wer schützt euch vor diesen Verführungen? Was müsst ihr tun, damit ihr nicht verführt werdet? Dass ihr nicht auf einen falschen Geist reinfallt. Das Erste und Wichtigste ist, dass ihr wisst, was in der Bibel steht. Versteht ihr? Keine Gabe der Geisterunterscheidung kann so gut sein wie das Wort Gottes. Amen. Das Wort Gottes. Ihr müsst wissen, was da drin steht. Viele Leute fragen mich, hey, auf welche Bibelschule bist du gegangen? Wie viele Semester hast du studiert? Hast du einen theologischen Abschluss? Und ich sage, ja, ich lese jetzt regelmäßig seit 47 Jahren die Bibel jeden Tag. Und dann weiß ich, was da drin steht. Nun aber sagt es, ja, halt. In den letzten Jahren haben wir Dinge erkannt, das Wort muss so ausgelegt werden oder das muss so ausgelegt werden, besonders auch bei der Gender-Diskussion und die ganze Sache um Homosexualität und die ganzen Dinge. Nein, ja, aber halt. Unsere Erkenntnis ist heute viel mehr und viel weiter, wie Jesus das war oder der Paulus. Was wusste er schon vor 2000 Jahren? Und das müsst ihr so verstehen. Und heute wissen wir, dass der Mensch viel komplizierter ist. Das wussten die damals nicht. Und deswegen musst du das sehen. Das ist ein Teil der Persönlichkeit. Ja, und wenn die Menschen sich ändern sollen, dann zerstörst du die Persönlichkeit. Wie können sie die Persönlichkeit verändern? Das schafft doch kein Mensch. Und so kommen viele Dinge auf uns zu. Und ich sage euch eins, ich nehme das Wort Gottes so, wie es geschrieben steht. Und wenn der Paulus sagt, das und jenes, das seid ihr gewesen, aber nun seid ihr anders, so traue ich Gott es zu, dass er heute eine Persönlichkeit verändern kann zum Guten. Amen. Nicht durch eigene Kraft. Wir verurteilen auch niemand. Ich denke, über unsere Veranlagung können wir nichts dafür. Wir haben die Erbanlagen unserer Vorfahren. Ne? Und je nachdem, wie die waren, ist die halt besser oder weniger gut oder geachtet oder was auch immer. Aber eines weiß ich, wir müssen einmal wissen, Jesus hat alle Macht. Er und der Geist Gottes können uns verändern in sein Bild. Nicht aus eigener Kraft. Das ist wichtig. Und das Zweite, ja, mit dämonischen Mächten wird ja nicht mehr gerechnet. Auch die verändern eine Persönlichkeit. Und wenn die raus sind, dann wird die Persönlichkeit verändert zum Guten, wenn der Heilige Geist reinkommt. Das nur nebenher. Also, wir stehen, bitte steht zum Wort Gottes. Ihr werdet in den nächsten Jahren, ihr werdet so viel unterschiedliche theologischen Ansätze hören. Und ich hatte eine Riesendiskussion erst letzte Woche mit einem Pastor, der entlassen wurde, weil er eben nicht konform war in seiner Theologie mit der Gemeinde, wobei ich war mit seiner Theologie auch nicht konform. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben uns nicht einigen können, weil ich nach wie vor sagte, und Jesus verändert den ganzen Menschen. Amen. Also bitte verändert nicht das Wort Gottes, nur weil ihr es vielleicht jetzt nicht versteht oder weil irgendjemand euch sagt, nein, das musst du so verstehen, das musst du so verstehen. Und dann wird so lange herumgedreht, bis nichts mehr passt. Steht bitte auf das Wort Gottes. Es ist wichtig. Und so ist es auch bei Jesus. Es gibt also viele biblische Hilfen und einige dieser biblischen Hilfen möchte ich euch heute und auch morgen Abend sagen, möchte natürlich auch dann tiefer mit der Zeit in die Materie eingehen. Aber es ist wichtig, Jesus verändert jeden Menschen. Und was die Bibel Sünde nennt, das können wir nicht gut nennen, okay? Egal, was der Mainstream ist jetzt gerade. Wir müssen stehen auf das Wort Gottes, weil sonst hat es keine Kraft mehr zu verändern, versteht ihr? Und genau das ist es da, dieser Mächte. Sie möchten das Wort Gottes so beschneiden oder sollte Gott gesagt haben? Kommt uns das bekannt vor? Sollte Gott gesagt haben? Und das ist die große Verführung, die heute da ist. Also biblische Hilfe. Ohne Jesus Christus geht gar nichts, okay? Er muss unser Mittelpunkt sein, bei allem. Und so habe ich als erste Bibelstelle, also hier bei biblischen Hilfen, 1. Johannes 4 rausgesucht. 1. Johannes 4 mal 1 bis 3. Und da sehen wir es sehr genau, dass auch damals zur Zeit von Jesus und danach von der Zeit der Apostel die Leute gekämpft haben mit Irrlehren und mit falschen Geistern. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, er sei mit Gottes Geist erfüllt, sondern prüft, was er sagt, ob es wirklich von Gott kommt. Denn viele falsche Propheten verbreiten ihre Lehren in der Welt. Ob jemand den Geist Gottes hat, könnt ihr an diesem Merkmal erkennen. Wer bekennt, dass Jesus Christus als wirklicher Mensch zu uns kam, hat den Geist Gottes. Wer sich nicht so zu Jesus bekennt, gehört nicht zu Gott. Aus ihm spricht der Geist des Antichristus. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen soll und er ist schon da. Also er ist schon da. Und Vers 5 und 6. Jene gehören zur Welt und was sie sagen, hat seinen Ursprung in der Welt. Und deswegen hört alle Welt auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Wer nicht zu Gott gehört, hört nicht auf uns. So können wir den Geist der Wahrheit vom Geist der Verführung unterscheiden. Also hier kommt das. Was steht hier? Jesus Christus wurde von der Jungfrau Maria geboren und er wurde vom Vater im Himmel durch den Geist Gottes gezeugt. Von der Seite der Maria her war er ein echter Mensch wie du und ich. Von der Seite Gottes war er Gottes Sohn. Und ihr wisst, dass zum Beispiel der Islam das bestreitet. Also hier sehen wir den Geist des Antichristes einfach vor Augen. Ja, sie erkennen und anerkennen Jesus als der einzige Prophet, der Wunder tut, und sie erkennen ihn auch in seiner wahren Größe, aber nicht als der Sohn Gottes. Oder wenn sie das tun, also manche islamische Geistliche tun das auch, aber sie sagen, ja, kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, wurde ein anderer gekreuzigt. Das wird dann kurz vorher gedreht, weil Gott kann seinen Sohn, der sündlos ist, nicht kreuzigen. Und so seht ihr, das ist der Geist des Antichristes. An Jesus Christus scheiden sich die Geister, okay? Wahrer Mensch und von der Vaterseite her wahrer Gott. Er war sündlos, aber hätte sündigen können. Also das ist ein ganz wichtiges Merkmal, weil das wird auch schon verdreht. Und es ist so, es wird vom lieben Gott geredet und wir glauben doch alle an den gleichen Gott. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt nur einen wahren Gott und das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, okay? Und wenn ihr dazu steht, es kann euch das Leben kosten. Wenn ihr Gott toleriert oder alles toleriert, ja, dann werdet ihr leben, wie auch immer. Aber wer sagt, es gibt keinen anderen Weg zu Gott, außer durch Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Das kostet heute schon Tausende von Menschen das Leben, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und immer, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, das könnt ihr gleich nehmen als eine Geisterunterscheidung. Wenn das Wort Gottes mit Vollmacht gepredigt wird, wird es immer zwei Lager geben. Tut mir leid. Also wenn alle begeistert sind von diesem großen Redner da vorne und sagt, wow, das ist wunderbar, das gefällt uns alles, dann heißt es, die Welt hört gern der Welt zu und nimmt es gerne an. Aber was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Wollt ihr auch weggehen? Als die Botschaft unangenehm wurde? Als an Jesus scheiden sich alle Geister, okay? Es geht immer um Jesus. Und es geht darum, wie stehen die Leute zu Jesus Christus. Und deswegen wird auch die beste Predigt, da wird es immer Leute geben, die sagen, ja, das ist der Herr. Und andere sagen, ey, der eine schreien Hosianna, die andere kreuzige ihn. Das ist ein Merkmal, okay? Der richtigen Botschaft. Und wenn alles zustimmt, dann stimmt's nicht. Wir dagegen hören von Gott. Und wir können unterscheiden den Geist der Wahrheit. Übrigens, was ganz arg wichtig ist zur Geisterunterscheidung, ist der Geist der Wahrheit. Menschen, auch Christen, die sich nicht öffnen für den Heiligen Geist, ich sage euch, die haben keine Geisterunterscheidung, auch wenn sie das Wort Gottes lesen. Denn nur der Geist der Wahrheit, sagt Jesus, leitet euch in alle Wahrheit, okay? Der Verstand reicht nicht aus. Alles Theologie studieren reicht nicht aus. Ich hatte jetzt ein Seminar, da ging es um Segen und Fluch und Vollmacht über dämonische Mächte. Und da war ein Doktor der Theologie dabei. Am meisten Probleme mit meiner Botschaft hatte er, weil er hat nichts verstanden. Ja, warum? Er sagt, das ist mir zu hoch, was der da vorne sagt. Warum? Weil du kannst allein mit dem Intellekt, mit dem Verstand nicht an das Wort Gottes. Und wenn du noch so studiert bist und wenn du noch so die Zusammenhänge kennst, du brauchst den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, der wird dich warnen. Und ich habe oft erlebt, dass ich ein ungutes Empfinden hatte im Geist. Und mein Verstand sagte, hey, was hast du schon wieder? Ist doch alles in Ordnung. Danach stellte sich halt doch heraus, dass nichts oder in Ordnung war oder was falsch an der Sache. Also ihr versteht, öffne dich für den Heiligen Geist. Und wenn du das Wort liest, dann wird der Geist der Wahrheit in die Wohnung nehmen und er wird dich an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Da, du hast schon diese Gabe, aber ohne Jesus geht nichts. Ohne den Geist Gottes gibt's keine Unterscheidung. Und ohne diese verstehst du auch nicht die Bibel, wie sie geschrieben steht. Denn die Schrift wurde eingegeben, nicht buchstabenmäßig, aber von dem, was Gott uns sagen wollte, eingegeben durch den Heiligen Geist. Und der Schreiber hat es so formuliert, wie es seiner Persönlichkeit entsprach. Okay? Genau. Deswegen, man merkt auch unterschiedliche Schreiber, das ist ja in Ordnung. Aber vom Geist Gottes eingegeben. Okay, das war das Erste. Oder das Zweite sind dann an die biblischen Aussagen. Da habe ich ein Beispiel nur gewählt aus Matthäus 24, wo wir vorher begonnen hatten, diese Endzeitreden. Da sagt Jesus selber, dass wir darauf achten sollen, und ich habe gehört, dass ihr auch schon euch mit der Endzeit ein bisschen beschäftigt, und das ist auch richtig so, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Also Matthäus 24, nur 25 bis 27, dort heißt es, denkt daran, ich habe euch alles vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen, da geht es um die Wiederkunft Jesu, seht, er ist in der Wüste draußen, dann geht nicht dort hinaus. Oder seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es wie bei einem Blitz sein, der den ganzen Horizont erhellt. Wo das Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Was will dieser Text uns sagen? Ich weiß, dass Leute voll des Geistes waren und da gab es eine Prophetie, Jesus kommt wieder in Indien. Ich will da nicht darauf eingehen, wer das war, könnt es nachlesen. Und viele haben ihr Hab und Gut verkauft und sind nach Indien gepilgert. Oder einer sagt, ja, Jesus kommt nach Rom oder nach New York oder nach Moskau oder wo auch immer. Dann sagt die Bibel ganz deutlich, und er kommt weder in eine Wüste noch, was weiß ich, in eine Oase, sondern was sagt das Wort? Jesus kommt nach Jerusalem. Also vom Wort her wissen wir genau, sonst kommt er nirgendwo zurück. Okay? Alles andere ist falsch, also hat sich's doch schon erledigt. Und wie wird das Kommen Jesu wahrgenommen? Ja, schaut, wenn es ein Gewitter gibt, ne? Manchmal Gewitter angesagt manchmal bei Nacht und wir schlafen gut und plötzlich tut's, rumpelt's richtig, ne? Hier in der Atmosphäre Donner. Wir wachen auf. Und dann geht's hier ab und Blitze und dann stehen wir auf, oder? Wir schauen, wow. Und glaubt mir, es ist meine Überzeugung, Jesus wird nicht heimlich und leise kommen, wenn er uns holt. Sondern es heißt, mit Posaunen werden noch lauter sein wie jeder Donner. Und die Leute werden es sehen. Warum werden es auch die anderen sehen? Ich kann euch sagen, weil Gott auch den Letzten überzeugen will, dass die Bibel doch recht hat. Versteht ihr? Gut. Vielleicht kann sich in der letzten Sekunde noch der eine oder andere entscheiden. Ich weiß es nicht. Ich bin Gott sei Dank nicht Gott. Aber auf jeden Fall, der Herr macht es nicht im Verborgenen, sondern er will die Menschen retten. Also ihr seht, Dinge, die in der Bibel klar beschrieben ist, da brauchen wir keinen Propheten, der was anderes sagt, okay? Sondern wenn es dort so steht, dann ist es so. Und dann, wo das Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Wer ist das Aas? Da gibt es verschiedene Auslegungen, will ich jetzt nicht predigen, das könnten tote Christen sein. Ja? Okay, das wäre einmal eine Möglichkeit, aber wenn ich an Aas denke, dann denke ich immer, da stinkt es gewaltig. Und eines, da werden wir morgen Abend wahrscheinlich drauf kommen, ein Merkmal der Geisterunterscheidung ist, dass es stinkt. Und manchmal riecht man es. Unsere Kinder, denen musst du nicht sagen, es gibt dämonische Mächte. Wisst ihr warum? Die haben sie schreien gehört im Wohnzimmer, als sie ausfuhren, schon von ganz klein. Wenn sie dann reinkamen ins Wohnzimmer, dann roch es nach Schwefel. Das haben die gehört, das haben die gerochen, gehört und gerochen. Aha, da riecht's. Wenn hier, also manche dämonischen Mächte, die kannst du riechen, die stinken. Ja, so ist es. Was vom Abgrund kommt, das Aas. Ja, aber wenn jemand kein Aasfresser ist, dann fällt er nicht auf falsche Propheten rein. Ne? Dann weiß er, was gute Nahrung ist und was schlechte Nahrung ist. Okay? Also ihr seht, Geisterunterscheidung, klare Aussagen von Jesus. Und was für mich ganz wichtig ist und noch viel wichtiger ist der nächste Punkt, nämlich achte auf die Liebe. Ihr kennt ja alle 1. Korinther 13 und trotzdem wusste ich, ich musste euch das bringen, weil die Liebe ist sehr, sehr wichtig, weil genau danach schaue ich aus und das empfinde ich auch, was Geisterunterscheidung anbetrifft. Wir kommen ja mit vielen gläubigen Leuten zusammen, die sind geisterfüllt, die sind vollmächtig. Und die Frage ist, strahlen sie auch Liebe aus? In 1. Korinther 13, 1 heißt es, wenn ich die Sprachen von Menschen und oder Engel sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, während ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und dann geht's hier weiter im Vers 4. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig, bläst sich nicht auf, ist nicht taktlos, sucht nicht sich selbst, lässt sich nicht reizen, trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Ihr fragt euch, warum liest er jetzt das vor? Ich stelle fest, dass bei manchen Christen, die ich alle hoch achte und manche von ihnen haben auch schon Bücher geschrieben, dann achte ich immer auf die Ausstrahlung. Und ich stelle fest, ob jetzt in Deutschland oder auch ausländischen Christen gegenüber, bei manchen, ich weiß nicht, da funkt es sofort. Da kommt eine Liebe rüber, da kommt eine Annahme rüber. Die kennst du nicht, aber die liebst du, da bist du eins, da funkt es. Kennt ihr sowas? Und wieder andere, die sitzen vielleicht neben dir, aber sie beachten dich nicht. Gibt es bei Geist erfüllte Christen? Aber ich sage euch ja. Und das kann nicht sein. Denn die Bibel sagt, wir sind ein Leib, wir sind untereinander Glieder. Und es kann nicht sein, dass der neben mir sitzt, an Jesus glaubt. Und selbst wenn er nicht an Jesus glaubt, es kann ja nicht sein, dass der mir egal ist, oder? Kann das sein, dass ich den gar nicht beachte? Leute, das ist mir schon sehr oft passiert. Und ich denke, Mann, jetzt freue ich mich, jetzt sehe ich nach 5, 6 Jahren, freue ich mich, dass ich den und jenen wieder sehe. Und das ist eine wahnsinnig irgendwie eine kalte Begegnung. Denke ich, hey, hast du mich nicht gelehrt? Hast du mich nicht unterrichtet in diesem und jenem? Was ist deine Ausstrahlung? Wo ist die Liebe? Wo ist die geblieben? Und wieder andere. Und da fällt es mir, ich weiß, ich bin im Treffen von Verantwortlichen, da sind auch katholische Leute dabei, katholische Bewegungen. Und ich denke, ich hatte ungefähr 8 Jahre habe ich pausiert, weil ich hatte andere Aufgaben zu tun, sollte auch das Zentrum abgeben. Und dann sage ich, okay, Herr, jetzt will ich mal sehen, ob ich bei den Leuten noch richtig bin. Weil ich habe so schon manche Probleme in manchen Kirchen und so weiter. Und ich komme dorthin nach 8 Jahren. Willi, wow, du kommst. Und herzlich umarmt. Wer war es? Ein katholischer Priester. Komisch, ja? Ich war aber dort nie vorne gestanden. Ich war immer nur Teilnehmer. Ich war nie Referent dort. Die ganzen Jahre vorher, nie. Ich saß halt dort oder habe mal da geredet oder dort geredet. Was sagt ihr jetzt? Komisch, ja? Passt wieder nicht in unsere Theologie, ja? Und hätte der Liebe nicht. Und so darf ich das bei ganz, ganz vielen Leuten reden. Okay, ich wollte nicht in diesem Orden sein oder in jedem. Ich habe Nonnen kennengelernt. Wow, in die könnte ich mich verlieben. Ja, aber Willi. Aber wisst ihr warum? In denen sah ich Jesus. Die strahlen. Wisst ihr warum? Weil sie Stunden bei Jesus sind. Ist doch klar, dass die mich anziehen, oder? Wenn Jesus herausstrahlt. Aber keine Angst. Es ist die reine, es ist die göttliche Liebe, die mich anzieht. Versteht ihr? Und wir hatten mal vor Jahren mit einer Äbtissin, habe ich gebetet, für andere. Da denke ich, wer überholt mich hier im Sprachengebet? Aber links, das gibt es selten. Ich bin da ziemlich gut drauf. Da gucke ich rüber. Oh, jetzt war sie das. Leiterin eines Klosters. Kann das sein? Jetzt haben wir uns wieder gesehen. Hallo, wie geht's? Nicht vergessen. Und sind auch schon wieder 8 Jahre weg. Versteht ihr? Das ist die Liebe, die verbindet. Okay. Theologisch wahrscheinlich ein bisschen anders wie ich. Aber auf jeden Fall, die haben eine tiefe Liebesbeziehung. Versteht ihr? Und das ist wichtig. Und wieder andere, die scheinbar so hundertprozentig theologisch richtig sind, ja, da kommt nichts rüber. Ja, was soll ich denn da nehmen? Also, die Liebe ist es. Und das weiß ich in Zukunft. Die Jesus wirklich lieb haben, egal in welche Gemeinde sie gehen, die werden in Zukunft einander lieben und miteinander durch dick und dünn gehen, egal zu welcher Kirche sie gehören oder zu keiner. Aber die Jesus-Beziehung, die Liebe, wird uns verbinden. Und ich sage euch, diese Liebe wird Deutschland umflügen. Weil unser Land braucht diese Christen, die voller Liebe sind. Die brauchen nicht die, die scheinbar korrekt predigen oder so, sondern es ist die Liebe, okay? Und deswegen ist es so wichtig, wenn ihr Propheten seht oder Leute, die einen großen Namen haben, dann schaut ihr bitte an, wie sie sich verhalten, ob sie Takt haben, ob sie in Vergebung leben, ob sie Leute der Versöhnung sind, ob sie in der Lage sind, auch Unrechtes zu ertragen, das gehört auch dazu, und ob sie immer festhalten an der Hoffnung. Ich weiß, ich habe einen Fehler, aber vielleicht ist es auch kein Fehler. Ich habe viel leiden müssen, weil ich nicht dachte, dass Christen so böse sein können. Ingeborg sagte, Willi, pass auf. Ah nein, das kann nicht sein, dass du recht hast. Das kann nicht sein. Die sind nicht so böse. Die meinen es nicht böse mit mir. Ich habe ihr nicht geglaubt. Und nachher musste ich erkennen, wie bei vielen Dingen, meine Frau hat doch recht. Ja? Tatsächlich, versteht ihr? Aber wenn jemand den Geist Christi hat, dann ist er nichts böse, dann vergibt er, dann meint er es gut mit ihr. Baut er auch keine Opposition auf, oder? Dann gibt es auch keine Spaltungen und so weiter. Also ihr seht, achtet bitte darauf, auf diese Dinge. Auch in deinem eigenen Leben, auch in meinem Leben sage ich, Herr, es ist wichtig, dass ich noch wirklich genüsslicher werde für diese Welt. Ja, genüsslicher. Ja, dass noch mehr Liebe rüberkommt. Mein vierter Punkt ist die Unterordnung. Uiuiui, da gab es viele Lehren im Laufe der Zeit. Aber trotzdem ist es wichtig. Auch im 1. Korinther 14 heißt es da im Vers 32, da geht es um die Betätigung der Geistesgaben. Die Propheten haben ja die Kontrolle über ihre Eingebungen. Oder andere Übersetzung sagt, der Geist der Propheten ist dem Propheten untertan. Ihr wisst, bei euch ist es nicht so, da ist es ordentlich. Aber manche Leute sagen, oh, ich muss jetzt, nicht auf den Klo, ich muss jetzt das prophetische Wort bringen. Aber halt, jetzt ist gerade nicht dran. Doch, ich muss. Der Geist Gottes drängt mich jetzt. Kennt ihr sowas? Ja, das gibt's. Und dann stehen die auf und brüllen hier irgendwo was los, ganz unkontrolliert. Egal, was die Leitung jetzt gerade sagt, des Gottesdienstes oder des Vortrags. Ich sage euch, es mag sein, dass der Impuls von Gott ist. Aber dass er jetzt so vorgetragen wird, ist nicht von Gott. Sondern, wenn du einen prophetischen Geist hast, dann wirst du dich hüten, ihn unkontrolliert agieren zu lassen, beziehungsweise das zu sagen, was du denkst. Sondern ein guter Prophet wird erkannt, dass er zur richtigen Zeit das richtige Wort hat. Okay? Und dass er das hat in Absprache mit anderen. Auch anerkennt er eine Ordnung. Wenn jemand keine Ordnung anerkennt, ist er ein falscher Prophet. Kann sein, er hat einen Wahrsagegeist und sagt dir sämtliches, was richtig ist. Aber ein prophetischer Geist, der war da sehr sensibel darauf. Denn ein göttlicher Impuls zur falschen Zeit kann genau das Falsche bewirken. Und darum, wenn ich also jetzt einen Eindruck habe oder ein Bild habe oder ein Wort habe, dann frage ich einmal den Herrn, hey Herr, wann ist das dran? Und wenn ich hier zum Beispiel wäre, würde ich nicht nur euch irgendwas Prophetisches geben. Ich würde zu Andreas gehen und sagen, Andreas, sag mal, ich habe so die und die Gedanken, passt es oder passt es nicht? So geht es, oder? Und er empfindet, es passt, dann sage ich es und sonst lasse ich es. Weil ich habe ja keine Verantwortung. Er hat die Verantwortung. Ja, als Leiter hat er die Verantwortung, nicht ich. Und so ist ein richtiger Prophet oder prophetische Leute, wenn sie den Geist Gottes haben, gehen sie richtig mit um. Jetzt merken wir schon etwas, es gibt da Probleme. Und zwar kann die Gabe von Gott sein, aber der Mensch kann unreif sein. Das ist das Problem, nämlich die Seele des Menschen. Ja, ich muss das jetzt sagen. Nee, du musst gar nichts. Nein. Was von Gott kommt, das kommt auch. Ja, aber wenn ich es jetzt nicht sage, vergesse ich es. Kennt ihr das? Ich sage euch, Gott hat ein längeres Gedächtnis wie wir. Der sagt dir das Gleiche auch morgen, wenn es sein muss, oder? Nein, du vergisst nicht. Das eigene vergisst du vielleicht. Aber es ist ganz arg wichtig, dass wir das erkennen. Also alles, was mit Zwang zu tun hat oder mit Dominanz oder wenn sogar jemand manipuliert oder leidet mit seiner prophetischen Gabe, dann habe ich große Fragezeichen, ob der von oben ist, der Geist. Oder aber der Mensch ist unreif, okay? Also achte da drauf. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass das Ganze in eine Ordnung eingebunden ist. In Epheser 5, das ist auch so eine bekannte Bibelstelle, ab Vers 21 heißt es, da geht es, dass wir drum den Willen Gottes tun sollen und so weiter, dass wir Lob preisen sollen und so weiter, das ist alles. Wir sollen auch danken dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus alle Zeit für alles. Und dann heißt es, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Und dann heißt es, ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern oder ordnet euch da unter, wie ihr euch dem Herrn unterstellt oder unterordnet. Als erstes gilt es, ein Christ, der wirklich den Geist Gottes hat, der ordnet sich anderen Christen unter, egal welchen Rang oder Titel das er hat, einander. Übrigens gilt das auch zwischen Mann und Frau, dass sie auch einander sich unterordnet, wenn auch von der göttlichen Ordnung der Mann die Verantwortung hat. Und es ist gut, wenn sich die Frau dem Mann so unterordnet, wie sie sich Jesus unterordnet, okay? Damit habe ich alles ausgedrückt. Und die Männer, die haben sich Jesus unterzuordnen. Okay? Sonst kriegen sie es mit Jesus zu tun. Genau. Also und diese gegenseitige, diese Unterordnung ist wichtig. Und ich muss euch sagen, diese Unterordnung sagt nicht aus, dass der eine mehr Wert hat vor Gott wie der andere. Männer und Frauen sind gleichwertig vor Gott. Okay, merken wir uns das? Gleichwertig. Im Himmel gibt es weder Mann noch Frau, könnt ihr nachlesen in der Bibel. Hat nichts mit der Wertigkeit zu tun, sondern es hat mit der göttlichen Ordnung zu tun. Und wenn ihr es blickt, dann wisst ihr auch, warum soll sich die Frau dem Mann unterordnen. Viele sagen, ja klar, weil das früher im Orient so üblich war, stimmt. Aber das ist nicht der einzige Grund, weil das auch neutestamentlich ist, sondern die Frau ist privilegiert gegenüber dem Mann. Sie nimmt in der Regel die unsichtbare Welt besser wahr wie der Mann. Wisst ihr das? Ihr Frauen, Glückwunsch, dass du Frau bist. Aber deswegen gibt es ja auch mehr Hexen wie Hexer. Ja? Okay? Ja? Ja? Das heißt also, das war jetzt das negative Beispiel, oder das positive Beispiel, es gibt mehr tiefgläubige Frauen wie Männer. Das war jetzt, Entschuldigung, die Reihenfolge war verkehrt, aber egal, dafür merkt es euch. Ja? Ja. Und deswegen ist der Mann ist gesetzt zum Schutz der Frau, wie Christus gesetzt ist zum Schutz für den Mann. Okay? Es geht um die Schutzfunktion. Genau. Wenn der Adam die Eva nicht allein gelassen hätte, wäre die nie auf die Schlange reingefallen. Aber wie es bei den Männern so ist, die lassen halt die Frauen allein. Ne? Und deswegen, genau, eigentlich hätte er sie schützen müssen. Hat er aber nicht getan. Weil die Frau hat eine wunderbare Gabe, Schönes schön zu finden, mehr wie der Mann, gell? Ja, es gibt wenig Männer, die gerne Blumensträuße haben und so weiter. Also ich denke, Frau ist ganz arg wichtig. Ja, auf jeden Fall, ihr habt mich verstanden. Es geht nicht um Wertigkeit, sondern dass wir unseren Platz einnehmen. Und die gegenseitige Unterordnung ist wichtig. Versteht ihr? Deswegen auch als ehemaliger Pastor, Ich hab wirklich im ganz normalen Gemeindeglied genauso auf jeden einzelnen Gläubigen oder Gläubige gehört wie auf Leiter. Ich habe da keinen Unterschied gemacht. Ja, wozu denn? Oder? Wir hören aufeinander. Wir ordnen uns einander unter, weil wir Ehrfurcht vor Gott haben, Ehrfurcht vor Jesus haben. Ja? Weil wir wissen, wie wertvoll der andere ist. Okay? Und wenn das nicht geschieht, dann ist schlecht. Und das ist das, was sowohl bei dominanten Propheten wie auch bei dominanten Prophetinnen, was ich feststelle, ist, die haben alle Probleme mit der Unterordnung. Und sorry, aber da tue ich mir sehr schwer, was anzunehmen. Wenn ich, die Haltung muss stimmen. Und deswegen guckt euch die Leute an. Manche, die bekommen Prophetien und die Prophetien, die sind so daneben, dass ihr ganzes Leben kaputt geht. Wer sagt dir, nimm doch das Zeug gar nicht an, das dich zerstört, oder? Bitte nehmt nur Dinge an und Prophetien an, die in deinem Herzen eine Bestätigung finden, okay? Oh, und er hat das prophezeit und das prophezeit und das und das. Geht uns gar nichts an, sondern nur wenn der Geist Gottes in mir das Zeugnis gibt, das ist für mich, dann ist es für mich, sonst ist es halt von jemand anders, oder? Manche ziehen sich alles an, wozu denn? Ja, ihr seid doch selber groß. Wir können doch unterscheiden. Es mag den treffen oder den sein, aber für mich ist es nicht. Okay, bitte. Und das ist Geisterunterscheidung, versteht ihr? Nicht alles bloß anzunehmen, sondern wir sollen das abwägen. Die Bibel sagt, prüft alles und das Gute behalte. Nicht das Schlechte, okay? Manche Christen behalten halt das Schlechte. Ich weiß auch nicht warum, aber das habe ich auch schon oft erlebt. Das Gute, das behalte ich noch, geht es mir auch gut. Macht es bitte auch so. Das ist Geisterunterscheidung, dass ihr euch gegenseitig unterordnet. Auch im 1. Petrus 5,5 geht es auch um diese Unterordnung. Ja, ach, das war genau, jetzt haben wir es gleich. Euch Jüngeren sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Doch alle müsst ihr im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen. Denn Gott widersetzt sich dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. 1. Petrus 5, 5. Also er sagt, die Jüngeren sollen sich den Älteren unterordnen. Ja, da gibt es sicher manche Probleme, aber wir waren ja auch mal jung. Wir wissen ja, wie das so ist. Aber ich bin nach wie vor, denke ich, es ist ganz wichtig, aufeinander zu hören und dass man sich nicht über den anderen erhebt. Also wenn du das Empfinden hast, da gibt es Leute, wenn du mit denen zusammenkommst, die wissen alles besser und die wollen dich belehren. Kennt ihr solche Leute? Nichts für mich. Für die habe ich kein Ohr. Weil da ist auch eine gewisse Dominanz über den anderen. Wenn ich meine, was heißt es, ich weiß es und du, ich muss dich belehren. Nein, nein. Ich möchte nur Fragen beantworten, die der andere auch stellt. Und ich weiß nicht, was für den anderen gut ist, oder? Und manche wissen immer genau, was für dich gut ist. Ne? Meine Frau meint es auch, dass ich das wüsste für sie. Manchmal weiß ich es auch, aber nicht immer. Ja? Aber so ist es. Aber ihr versteht, es gibt wirklich Christen, die belehren uns immer. Also ich sage euch, um diese Christen mache ich einen großen Bogen. Was auch immer bei ihnen nicht in Ordnung sein mag, aber ich brauche nicht andauernd Belehrungen, oder? Sondern wenn wir sensibel sind, einen guten Geist haben, dann erspüren wir und hören wir, was den anderen gerade beschäftigt und wir versuchen ihm zu helfen, wenn wir es können. Manchmal müssen wir auch sagen, wir haben keine Ahnung, was wir sagen sollen. Und das hilft ihnen am meisten. Nicht immer eine Antwort haben. Also mit dieser Unterordnung. Dann geht es auch wirklich um Ordnung, wenn wir wieder zurückkommen auf 1. Korinther 14, 27 bis 30. Das nehmen wir heute noch durch miteinander. Da geht es um den Umgang mit der Sprachengabe. 14, 27, wenn einige in Sprachen reden wollen, dann sollen es zwei oder höchstens drei der Reihe nach tun. Und einer soll es übersetzen, also oder auslegen, ne? Das ist egal. Wenn kein Übersetzer da ist, soll der Sprachenredner in der Versammlung schweigen und nur für sich zu Gott reden. Auch von denen, die eine von Gott empfangene Botschaft weitergeben, sollen zwei oder drei, also prophetische Rede, reden und die anderen Propheten sollen das Gesagte beurteilen. Und wenn einer von diesen anderen, die da sitzen, eine Offenbarung empfängt, soll der Erste schweigen. Und dann heißt Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Manche fragen sich, warum hat er das rausgesucht? Also ich habe es deswegen rausgesucht, weil diese Bibelstelle nicht nur sagt, dass wenn wir in Sprachen reden, dass da eine Auslegung nötig ist in der Gemeinde. Anders ist, wenn wir Insider sind und wir können damit gut umgehen, mit der Sprachengabe ist kein Problem, in einem Gebetskreis oder so. Das ist das Erste. Aber das andere ist, der Text zeigt, dass der, der redet, soll ein Ohr und ein Auge haben für den anderen, nicht auf sich selber konzentriert sein. Ihr habt das schon oft erlebt in Gebetsversammlungen, wenn prophetische Leute da sind. Ich hatte was, ich wollte dann beginnen, was zu sagen, dann merke ich, dann kommt der andere und der legt dann los. Und früher habe ich mich geärgert, wieder nicht zum Zug gekommen. Und irgendwann muss ich das doch loswerden. Irgendwann muss ich doch diesen Eindruck weitersagen. Oder wie gehe ich damit um? Heute sage ich, okay, Vielleicht gibt es mal eine Gelegenheit. Aber ich gebe dem anderen den Vorrang. Der Geist Gottes ist so höflich, Gentleman, gibt dem anderen Vorrang. Wusstet ihr das auch? Ja, aber ich habe doch die prophetische Rede gerade, oder? Nein? Der Geist Gottes ist sehr rücksichtsvoll. Und eins weiß ich, das, was Gott wirklich sagen will, das wird er auch umsetzen. Und selbst wenn Menschen mich blockieren, was ich auch schon oft erlebt habe, und ich dachte, das hätte jetzt unbedingt kommen müssen, kommt es halt nicht. Oder Gott macht es auf eine andere Art und Weise. Also, ihr versteht, Liebe ist, dass man Rücksicht nimmt aufeinander, sehr sensibel ist, auch mal still ist, auch mal dem anderen den Vortritt gibt, oder? Man sagt, ah ja, der ist aber höflich, der gibt den anderen Vortritt. Ha? Wie wäre es, wenn wir Christen auch höflich werden im Umgang miteinander? Das ist der Geist Gottes, versteht ihr? Und die, die mit Ellenbogen durch die Gemeinde gehen oder durch die christliche Welt, da mache ich wirklich mein Fragezeichen. Das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist rücksichtsvoll. Der muss sich nicht durchsetzen. Und der Geist Gottes schafft Frieden, stimmt's? Was sagt Jesus, als er kam, der Auferstandene? Friede sei mit euch. Der Geist Gottes ist ein Friedenstifter. Und er akzeptiert Ordnungen, auch natürlich weltliche Ordnungen. Da könnte man so weitermachen. Also, ihr seht, das war jetzt heute mal ein guter Anfang. Wenn wir nicht fertig werden, morgen Abend mache ich halt am Sonntagmorgen voll fertig. Auf jeden Fall waren das jetzt nur einige wichtige Dinge, auch außerhalb jetzt dieser Gabe der Geisterunterscheidung. Weil sonst kann der einer sagen, ja, sorry, ich habe die halt nicht. Aber die Dinge, die ihr heute gehört habt, das könnt ihr doch unterscheiden, oder? Klar, können wir doch unterscheiden und können uns die Sache angucken. Also es ist schon wichtig, dass auch bei den sogenannten Gabenträgern, dass wir uns wirklich die Lebensweise anschauen. Wie die Leute sind. Und morgen hören wir da mehr auch, oder wie auch ihr Charakter ist. Ich möchte noch beten. Können wir aufstehen dazu? Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er lernt, anhand des Wortes Gottes schon die Geister zu unterscheiden und dass wir vorsichtig sind bei Menschen, die nicht so leben, wie dein Wort sagt. Wir aber wollen lernen, rücksichtsvoll zu sein, Liebe miteinander umzugehen und dein Wort zu beachten, uns gegenseitig unterzuordnen und auch die Ordnungen einzuhalten. Und ich bitte dich, dass du auch die Gabe der Geisterunterscheidung ausgießt unter uns. Und dass du uns sensibel machst, auch für die unsichtbare Welt, besonders für die göttliche unsichtbare Welt. Und dass wir unterscheiden können, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass alle gut nach Hause kommen jetzt, dass wir morgen auch einen guten Tag haben und dass du weiter an diesem Wochenende zu uns sprichst. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.